SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt. Atmen ist Leben. Jede Minute atmet ein Erwachsener 12 bis 18 Mal, Kinder 2 bis 3 Mal so oft. Pro Atemzug atmen wir einen halben Liter Luft ein und aus. Das sind 6 bis 9 Liter Luft pro Minute und rund 10.000 Liter pro Tag. Wenn wir 5 Minuten nicht atmen, ist unser Gehirn so geschädigt, dass wir nur noch im Wachkoma weiterleben können. Nach 10 Minuten ohne Sauerstoffzufuhr ist ein Mensch klinisch tot. In den Krankenhäusern in Deutschland werden etwa 150.000 Menschen dauerhaft beatmet. Sie können nicht mehr alleine atmen und sind auf Maschinen angewiesen. Etwa 15.000 Menschen, die ein Beatmungsgerät brauchen, werden ambulant außerhalb von Krankenhäusern versorgt. 2003 waren es noch 500. Das heißt, die Zahl der ambulant betreuten Beatmungspatienten ist um 2000% gestiegen. Das liegt auch am medizinischen Fortschritt. Immer mehr Patienten überleben schwere Krankheiten. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der Palliativmediziner und Buchautor Matthias Töns sagt:
Ich bin überzeugt, dass die Kommerzialisierung der Beatmungsbehandlung dazu führt, dass man auf Wohl und Willen der Patienten nicht mehr ganz so streng achtet, wie wir es eigentlich müssen.
Meine persönliche Meinung ist, dass eben nicht so gut bezahlt wird wie Beatmung. Und deshalb nimmt eben die Zahl an Beatmungspatienten und die Dauer der einzelnen Beatmung dramatisch in den letzten Jahren zu.
Für jeden Patient bezahlen die Kassen 5-stellige Beträge pro Monat. Ein System, das die falschen Anreize setzt, findet Pflegeexperte Klaus Fussek.
Da habe ich lang gebraucht, bis ich das erkennen musste, dass es man tatsächlich Menschen an der Beatmung hält, weil sie dann finanziell lukrativer sind. Würde man die vom Atemgerät befreien, dann wäre die Pflege nicht mehr so intensiv. Man könnte nicht mehr so viel an diesen Patienten verdienen.
So aber ist rund um die schwerkranken Patienten und ihre Versorgung ein riesiger Markt entstanden. Ein Markt, an dem viele teilhaben wollen und in dem nicht alles, was passiert, zum Wohl des Patienten ist. Das Geschäft mit der Luft und die Folgen. Das ist unser Thema in Geldmarktmeinung heute. Nur ein ganz kleiner Teil der Menschen, die dauerhaft beatmet werden müssen, ist in Heimen untergebracht. Etwa die Hälfte der Patienten werden ambulant betreut, viele zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und es werden ständig mehr. Denn das Bundessozialgericht hat festgelegt, Menschen, die 24 Stunden am Tag gepflegt und betreut werden müssen, und das ist bei Beatmungspatienten der Fall, müssen diese Pflege eben auch zu Hause bekommen können. Katharina Fortenbacher-Jahn hat einen Patienten besucht, der zu Hause lebt und mit den Verantwortlichen seines Pflegedienstes gesprochen.
G, A, B, C, D, E, M, N. Guten Morgen.
Stefan Kreksch vom Intensivpflegedienst CASA hat nicht nur das Beatmungsgerät im Blick. Er liest seinem Patienten auch alles von den Augen ab, was er sagen will. Per Lidschlag wählt Steffen Sassi aus den vorgesagten Buchstaben aus. 53 ist Steffen Sassi. Bis vor 4 Jahren war er Chefarzt in einer Klinik am Kaiserstuhl und aktiver Radfahrer. Jetzt ist der Vater von 3 erwachsenen Kindern in seinem Körper gefangen.
Ich hatte GHIJKL, Lungenentzündung, ST, die den Hirnstamm befallen hat.
Es ist mühsam, aber Steffen Sassi erzählt gerne, um Menschen, denen es ähnlich geht, Mut zu machen.
MN, man darf den Mut nicht verlieren.
An seine Wohnung ist Steffen Sassi dank des etwa computergroßen Beatmungsgeräts auf dem Tischchen am Rollstuhl nicht gefesselt. Aber er ist nie allein. Rund um die Uhr muss eine Pflegekraft bei ihm sein.
Weil er überhaupt gar nicht selber atmen kann. Und wenn da irgendwas ist, hat man keine 10 oder 20 Minuten Zeit, um zu gucken. Das belastet mich schon, zu wissen, dass ab und zu einfach das abspringen kann. Und auch passiert.
Einen Pflegedienst für zu Hause zu bekommen, war alles andere als einfach, erinnert sich Michaela Sassi. Nach bangen Wochen hat dann der Intensivpflegedienst CASA aus Freiburg zugesagt. Damals vor 4 Jahren ganz neu gegründet. Heute hat CASA 200 Mitarbeiter und mehr als genug Arbeit. Geschäftsführer Thomas Balzer.
Die Kunden, die kriegen sie. Also wir haben aktuell fast täglich Anfragen, die reinkommen und versuchen die natürlich zu bewältigen.
Die beiden Geschäftsführer Thomas Balzer und Gabriel Riske könnten noch deutlich mehr Mitarbeiter beschäftigen, wenn es Bewerber gäbe. Dass Casa dennoch so schnell wachsen konnte, sei nicht leicht gewesen.
Wir gehen wirklich alle Wege mit dem Mitarbeiter mit, dass wir den auch bekommen. Das heißt, wenn der zum Beispiel Kindergartenzeiten hat, wo er nur arbeiten kann zwischen 8 und 13 Uhr, dann machen wir das. Wir erfinden uns wirklich im Quartal immer wieder neu, um eben diesen Arbeitsmarkt bewältigen zu können.
Denn für die Intensivpflege braucht es viele und gut ausgebildete Mitarbeiter. Pflegeleitung Bianca Wenzel.
Also bei uns ist so, dass wir natürlich nur mit dreijährigen ausgebildeten Fachkräften arbeiten, die weitergebildet sind auf dem Bereich dann auch. Man muss sich vorstellen, dass man für ein Team 24-Stunden-Versorgung 500% Personal braucht, verteilt auf, dass es gut durchlaufen kann, mindestens 12 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit.
Nicht nur um Pflegekräfte tobt ein harter Wettkampf. Immer häufiger wollen Investoren in die Intensivpflege einsteigen. Das kann Thomas Balzer aus eigener Erfahrung bestätigen.
Es ist momentan eine Welle von Nord nach Süd spürbar. Gibt es große Investoren, die wirklich mit fast 2000 Mann Personalstärke Firmen dann aufkaufen, die sich immer mehr konzentrieren. Das ist momentan spürbar. Wir kriegen einfach in der Firma immer wieder Kaufanfragen. Die treten etwa monatlich auf mittlerweile.
Bei Casa lehnen sie jedes Mal ab, fragen sich aber, was dahinter steckt. Von den bis zu 26.000 Euro Kosten pro Monat und Patient bleibe beim Pflegedienst kaum etwas übrig. 2-4% ließen die Krankenkassen gelten. Bianca Wenzel.
Die Teams durchgängig am Laufen zu haben, Ausgleiche zu schaffen, das ist wirklich harte Arbeit und das tagtäglich. Wie man das denkt, man kann das schnelle Geld verdienen, kann ich nicht verstehen.
Eine Erklärung hat Frank Gerhardt von der Gesellschaft für außerklinische Beatmung, die GAB. Seit die Krankenkassen das ermöglichen müssten, sei der Markt geradezu explodiert. Viele hätten Gewinne gewittert und gemacht, aber diese Zeiten seien vorbei.
Das liegt an der Situation des Angebotes an Pflegekräften. Demzufolge sind die natürlich sehr viel teurer geworden. Man sagt heute, dass man mit der 1:1-Versorgung als kleiner Dienst kaum noch Geld verdienen kann. Das Risiko ist extrem groß, sodass sich die kleinen Dienste kaum noch halten können. Also das ist so, dass die Entwicklung eher in größere Dienste geht.
Große Dienste seien im Vorteil, weil sie Synergien nutzen oder Personal über größere Entfernungen hinweg flexibel einsetzen könnten. Schwierig sei es aber auch für sie.
Das ist ja auch das, was wir als DIGAB als Problem sehen, dass wir uns Sorge machen, dass Menschen mit Beatmung und Intensivpflege bald nicht mehr in ihrer eigenen Häuslichkeit versorgt werden können, weil das Angebot einfach irgendwann nicht mehr gemacht werden kann.
In der Wohnung von Steffen Sassi stehen überall Blumen. Gerade hat er Geburtstag gefeiert. Seine Augen leuchten, als Michaela Sassi davon erzählt. Das Zuhause, das macht Steffen Sassi sehr deutlich. Das ist nicht zu ersetzen.
A, B, C, D, A, daheim. Daheim ist halt daheim.
Mehr als 1000 Pflegedienste, wie zum Beispiel Casa, bieten in Deutschland außerklinische Intensivpflege an. Etwa 800 Unternehmen haben sich komplett auf diesen Bereich spezialisiert. Die Player, die sich auf diesem Markt tummeln, sind ganz unterschiedlich, sagt Professor Michael Evers, der Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Charité in Berlin.
Ein Großteil der Versorgung wird sichergestellt durch ambulante Pflegedienste. Der Großteil davon, der überwiegende Teil davon in privatwirtschaftlichen Händen. Wobei eben sehr unklar ist, wie da zum Teil dann auch die Trägerstrukturen aussehen, ob das sind zum Teil kleinere, inhabergeführte Pflegedienste, wenn Sie so wollen, also klassische Kleinstunternehmen, die finden auch größere Ketten an Pflegeanbietern, die sich in dem Markt bewegen. Und sie finden eben auch Organisationen, hinter denen etwas undurchsichtige Strukturen sind, bei denen dann größere Aktiengesellschaften, größere Unternehmen beteiligt sind.
So hat erst letztes Jahr der private Investor Advent die Deutsche Fachpflegegruppe, den größten Anbieter von Intensivpflege, übernommen. Größere Anbieter drängen vor allem auf den Markt der sogenannten Pflege-WGs oder Wohngruppen.
Dann haben Sie natürlich die Entwicklung, die wir sehen, dass Sie zunehmend mehrere Patienten dann auch in einer gemeinsamen Einrichtung unterbringen, in einer Wohnung zum Beispiel, dadurch nicht ganz so viel Personal benötigen. Aber da scheint es, wie gesagt, scheint es für die Anbieter doch ein attraktives Feld zu sein, bei dem sie sich engagieren.
Jährlich steigt die Zahl solcher WGs, in der Beatmungspatienten versorgt werden, um etwa 20%. 20%. Aktuell gibt es Schätzungen zufolge etwa 2000 in ganz Deutschland. Im Schnitt werden dort 8 Patientinnen und Patienten betreut. Wolfgang Brauer hat sich eine solche WG angesehen.
Ein Beatmungsgerät im Einsatz. Ein gewohntes Geräusch im ersten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes in Weinheim an der Bergstraße. Die Spiravita GmbH betreibt hier 2 Beatmungswohngemeinschaften. Jeder hat eine großzügige Fläche von 300 Quadratmetern. Hierauf sind 6 Patientenzimmer untergebracht, jedes 20 Quadratmeter groß. Dazu ein riesiger Aufenthaltsraum mit einer Kücheninsel mittendrin. Seit einem Jahr existiert die Beatmungs-WG. Ein Zimmer ist noch frei, 5 sind belegt mit ganz unterschiedlichen Patienten. Sascha Stolzenwald ist operativer Leiter der Intensivpflege bei Spiravita.
Also die neurologischen Fälle sind zum Beispiel Schluckstörungen bis hin zu hohem Querschnitt. Also von schwerst krank mit einer Prognose, die, sag ich mal, kurzfristig zum Tode führen kann, bis zu Langzeitbewohner, die den Rest ihres Lebens mit uns verbringen möchten und müssen, aufgrund, weil die halt einer Interventionsbereitschaft unterliegen von dem Pflegepersonal.
Das heißt, Hilfe muss schnell da sein, wenn bei Patienten die Gefahr droht, dass Sekret und Schleim in ihre Lungen gerät. So wie bei einem knapp 80-jährigen Patienten, der im Rollstuhl sitzt und munter durch die Beatmungs-WG fährt. Er muss normalerweise nicht beatmet werden, aber er hat eine Kanüle am Kehlkopf, weil er eine Luftröhrenverletzung hatte. Auch bei ihm besteht jederzeit die Gefahr, dass Speichel in seine Lunge geraten könnte.
Daraufhin kann er ja auch nicht mehr oral Nahrung zu sich nehmen und das muss sozusagen über den Schlauch, der direkt durch die Bauchdecke in den Magen führt, ernährt werden. Deswegen hat er hier eine mobile Ernährungspumpe. Er hat Sondenkost, sozusagen Astronautenkost im klassischen Volksmund.
Dieser Patient ist noch sehr agil. Im Zimmer daneben ein Patient, der vom Hals ab gelähmt ist und künstlich beatmet werden muss. Fast alle Bewohner der WG können wegen des Luftröhrenschnittes und der Beatmungssonden nicht sprechen. Das macht die Kommunikation zuweilen schwierig, weiß der Pflegeleiter.
Man stellt einfache Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet können. Und er antwortet auf einer Schreibtafel, wenn er schreiben kann, also handschriftlich.
In der Beatmungs-WG sind ständig 3 Pflegekräfte in 2 Schichten pro Tag im Einsatz. Für die WG in Weinheim mit 5 Patienten werden insgesamt 11 Betreuerinnen benötigt. Eine von ihnen ist Altenpflegerin Svanja Greb. Sie ist von dem WG-Konzept überzeugt.
Das ist ein super Konzept in meinen Augen, weil ich ja 15 Jahre vorher stationäre Einrichtungen war ich ja tätig und es ist wie gesagt ein ganz anderes Arbeiten und ich würde das immer wieder begrüßen, dass noch mehr WGs entstehen könnten. Ja.
Der Altenpflegerin gefällt vor allem der Betreuungsschlüssel. Sie kann in der WG viel intensiver auf die Patienten eingehen als im Heim. Auch gefällt ihr der ganzheitliche Ansatz. In der WG ist sie für alle Belange der Patienten zuständig. Sie pflegt sie, genauso spielt sie mit ihnen auch Mensch ärger dich nicht oder geht mit ihnen spazieren. Das Konzept der Beatmungs-WG gibt es seit ungefähr 10 Jahren in Deutschland, erklärt Ralf Braun, der Mitinhaber der Spiravita, die ihren Firmensitz in Kaiserslautern hat. Neben den beiden WGs in Weinheim betreibt der Pflegedienst noch 3 im Saarland. Eine weitere soll noch in diesem Jahr in Mainz eröffnet werden. Insgesamt betreuen hier 70 Pfleger 32 Patienten.
Der Run war jetzt eigentlich die letzten Jahre auch dem geschuldet, dass es einen Pflegefachkraftmangel gibt. Sie können in der WG die Versorgung sicherstellen, weil sie brauchen im Prinzip einen reduzierteren Personalaufwand. Was wir jetzt im Moment gerade sehen, aktuell, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen von Patienten, wo Pflegedienste die Versorgung abbrechen müssen, weil keine Pflegefachkräfte mehr da sind.
Pflegekräfte sind rar und Pflegekräfte sind teuer. Und auch deshalb eine der Stellschrauben, an denen Anbieter drehen können, um Kosten zu senken und Gewinnmargen zu erhöhen. Professor Michael Evers von der Charité in Berlin sagt,
also ich kann ja eher schlechter oder geringer qualifiziertes Personal möglicherweise auch mit einsetzen, was nicht immer kontrolliert werden kann. Und da besteht dann schon die Möglichkeit, zum Beispiel den eigenen Gewinn zu erhöhen.
Teilweise ist von mafiösen Strukturen auf dem Markt die Rede. Von Frauen, die aus Osteuropa nach Deutschland gebracht werden und hier in Pflege-WGs arbeiten. Unzureichend qualifiziert und eben auch zu schlechten Arbeitsbedingungen.
Was solche etwas überspitzten Formulierungen von der Mafia und Ähnlichem betrifft, also wir wissen natürlich, dass im Gesundheitssystem an allen Bereichen Risiken bestehen, dass da Geld mitgenommen wird und die Leistung eben nicht erbracht wird. Da ist die häusliche Intensivpflege sicherlich kein Einzelfall. Das sehen wir auch in anderen Versorgungsbereichen. Ich glaube, woran in diesem Bereich gearbeitet werden müsste, ist deutlich mehr Transparenz herzustellen über das, was gemacht wird und tatsächlich auch deutlicher herauszustellen, wie qualifiziert dann im Einzelfall gearbeitet wird und welche Ergebnisse auch mit dieser qualifizierten Form von Arbeit erbracht werden. Und weil das nicht der Fall ist und hier aber doch durchaus eine erhebliche Summen bewegt werden, entsteht dann womöglich leicht der Eindruck, dass hier Geld abgeschöpft wird im Wesentlichen. Also auch wir haben in unserer Forschung immer mal wieder Situationen entdeckt, wo wir den Eindruck hatten, die Patienten sind schlecht versorgt, sie sind eben nicht angemessen mit qualifiziertem Personal versorgt und hier hat ein Pflegedienst oder eine Pflegeeinrichtung eben nicht alles das getan, was notwendig gewesen wäre. Aber in unserer Forschung sind das eher Einzelfälle.
Doch die enden immer wieder tödlich. Dann nämlich, wenn Geräte falsch eingestellt sind oder Pflegerinnen und Pfleger bei Komplikationen nicht richtig reagieren. Dass es schwarze Schafe unter den Anbietern gibt, ist auch bei den Krankenkassen bekannt, meint Britta March, Pflegeexpertin bei der AOK Baden-Württemberg.
Wir haben die Möglichkeiten, mit MDK-Prüfungen zu schauen, ob die richtigen Maßnahmen und die richtigen Menschen die richtigen Dinge tun. Und das tun wir auch. Wir wissen, dass eigentlich bestehende Gesetze und Vorschriften untergraben werden und auch missbraucht werden. Und wo wir davon Kenntnis haben, gehen wir natürlich mit den Mitteln, die wir haben, gesetzlicher Natur, auch dagegen vor.
Aber der medizinische Dienst kommt oft gar nicht rein. Die Zimmer der Patientinnen und Patienten sind privater Wohnraum. Den darf der MDK nur mit Zustimmung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen betreten. Experten fordern deshalb dringend eine effektivere und bessere Kontrolle. In vielen Fällen entscheiden sich Angehörige auch aus finanziellen Gründen für eine Pflege-WG. Denn auch bei Intensivpatienten übernehmen die Krankenkassen und die Pflegekassen nicht alle Kosten komplett, sondern es werden Zuzahlungen fällig. Eine Pflege-WG, in der mehrere Menschen versorgt werden, ist deshalb oft die günstigere Alternative zu einer stationären Einrichtung. In der Praxis aber sind solche WGs oft verkappte Pflegeheime mit finanziellen Vorteilen für fast alle Seiten. Die Investoren machen Geld, die Angehörigen kommen günstiger weg. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, kritisiert das. Christopher Jänert hat sich mit ihm unterhalten.
Die Pflege von Menschen mit schwersten Krankheiten in Einrichtungen ist nach wie vor für die Angehörigen zu teuer. Daher also besteht oft ein Anreiz für die Angehörigen, eine Versorgung zu wählen, die weder für sie gut machbar ist, weil es eine deutliche Überforderung der Angehörigen sein kann, auch nicht so gut sein kann wie eine Pflege in einer Einrichtung. Nach wie vor gibt es also hier Fehlanreize, hier wird am falschen Ende gespart.
Wäre also die stationäre Pflege für Angehörige genauso teuer oder günstig wie die ambulante Pflege, weil eben weniger oder nichts zugezahlt werden müsste, dann würde sich das Geschäftsmodell mit den Pflege-WGs womöglich relativ schnell erledigen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass man da tatsächlich Handlungsbedarf sehe, um solche Fehlanreize zu beseitigen. Und deshalb werde auch darüber nachgedacht, wie man das lösen kann. Entweder mit einem Gesetz oder mit einer anderen Maßnahme. Konkretere Auskünfte gibt es momentan nicht. Aber das Ministerium weist auch darauf hin, dass eine Krankenkasse auch bei Heimpatienten ausnahmsweise die Behandlungen zahlen kann, um eben eine übermäßige finanzielle Belastung zu verhindern. Aber ausnahmsweise heißt nicht, dass man einen Anspruch hat und das Grundproblem ist damit auch nicht beseitigt. Das Problem, das dahinter liegt, ist nämlich viel größer. Wer soll das überhaupt alles bezahlen? Die Pflegeversicherung ist nämlich nur eine Teilleistungsversicherung. Für eine Vollkaskoversicherung ist das Geld zu knapp. Linke und Grüne fordern deshalb eine Bürgerversicherung, genau wie SPD-Mann Lauterbach.
Wir geben in Deutschland ungefähr halb so viel für die Pflege aus, als es beispielsweise in Skandinavien oder in den Niederlanden der Fall ist. Auch das Fehlen einer Vollkasko-Variante für die Pflege ist ein großes Problem. Daran arbeiten wir ja auch politisch, aber es ist so, wir regieren nicht allein.
Die Union ist nämlich nach wie vor gegen eine solche Bürgerversicherung. Sie will anders an die Sache rangehen. Gesundheitsminister Spahn von der CDU hat schon vor längerem angekündigt, dass man jetzt darüber diskutieren müsse, wie die Pflege künftig bezahlt werden kann.
Es gibt verschiedene Optionen. Die Beitragsfinanzierung Finanzierung, aber die natürlich aber auch an Grenzen kommt. Steuerzuschüsse, andere Modelle im Übrigen auch, was Pflegeversicherung leisten soll. Sie ist ja eine Teilkaskoversicherung. Und ich möchte einfach, dass wir einen sehr offenen, breiten Dialog führen unter der Überschrift, was ist uns Pflege wert und wie entwickelt sich das auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren in einer älter werdenden Gesellschaft.
Offen ist, wer wie lang diese Debatte führen soll und natürlich auch, was am Ende dabei rauskommt. Aber solange ambulante Modelle für alle Seiten finanziell attraktiv sind, solange wird es wohl auch immer Leute geben, die das ausnutzen.
Und die eben nicht das Wohl des Patienten oder der Patientin in den Mittelpunkt stellen, sondern ökonomische Interessen. Andreas Herzig ist seit mehr als 20 Jahren Intensivpfleger und hat viele Jahre lang Menschen versorgt, die künstlich beatmet werden. Dabei hat er oft erlebt, dass es dabei vor allem ums Geld geht. Das will er nicht hinnehmen und kämpft für die Menschen. Christiane Thurwa hat Andreas Herzig getroffen.
Andreas Herzig hat ein Studentencafé in Bochum für unser Treffen vorgeschlagen. Er kommt mit einem Zeichenblock unterm Arm und eröffnet die Unterhaltung mit den Worten: Den werden wir gleich brauchen, ich muss Ihnen da einiges aufmalen. Der 56-Jährige trägt Jeans, einen blauen Hoodie und ein Lederarmband am Handgelenk. Im linken Ohr steckt ein kleines Kreuz, über das er später noch sprechen wird. Von Smalltalk hält Andreas Herzig wenig. Er ist sofort mittendrin im Thema, das ihn seit vielen Jahren beschäftigt. Nämlich, dass viele Menschen von Maschinen künstlich beatmet werden, die eigentlich auch alleine atmen könnten.
Wenn Sie sich an einem Schlückchen Wasser verschlucken, dann versucht Ihr Körper, das, was in der Luftröhre jetzt gelandet ist, sofort wieder da rauszubringen, indem sie 2 Minuten lang Rotz und Wasser spucken und das raushust, dann sind sie froh, dass das überstanden ist. Nach 10 Minuten haben sie es vergessen. Aber dieses Fremdkörpergefühl und die Abwehrmechanismen sind für diese Patienten Dauerzustand.
Das Fremdkörpergefühl, das Andreas Herzig beschreibt, wird von der Kanüle ausgelöst, die Beatmungspatienten dauerhaft im Hals stecken haben. Für den Intensivpfleger lässt das nur einen Schluss zu. Die Kranken müssen so schnell wie möglich weg von der Beatmungsmaschine. Das aber funktioniere in der Praxis oft nicht, sagt Andreas Herzig.
Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie sind in so einer Situation und dann will man auf einmal nicht mehr, dass Sie wieder am Leben teilnehmen, weil man Sie an so einem Haken im Hals gefangen hält.
Der Fehler, sagt der 56-Jährige, liege im System. Für die Kliniken lohne sich die Entwöhnung nicht. Und die Pflegedienste, die extra für solche Patienten sogenannte Beatmungswohngemeinschaften anbieten, hätten kein Interesse daran, sie von den Maschinen wegzubekommen. Schließlich würden sie damit jede Menge Geld verdienen. Ein Zustand, mit dem sich Andreas Herzig nicht zufrieden geben will.
Das sind Menschen, die sind noch da und die haben auch eine gewisse Würde. Und ich bin auch in meinem eigenen Namen dazu bereit, sage ich mal, da weiterhin das Sprachrohr zu sein. Ne?
Auf dem Zeichenblock, der vor ihm liegt, hat Andreas Herzig mittlerweile ein Geflecht aus Institutionen, Zuständigkeiten und Gesetzen skizziert. In eine Ecke hat der Intensivpfleger geschrieben, was ihn antreibt.
Aus 5 Blickwinkeln gucke ich mir das an. Das ist einmal beruflich, als Fachexperte, als Beitragszahler einer Krankenkasse, als Mensch, der auch mal in so eine Situation geraten könnte und als Bürger in einem Rechtsstaat. Und muss feststellen, dass in dieser Situation massiv die Menschenrechte eingeschränkt werden. Und der 5. Punkt ist auch noch wichtig. Ich bin ja, das sehen Sie an meinem Ohrring, ich bin ja auch ein Christ. Ne?
Ginge es nach Andreas Herzig, wären allein die Intensivstationen dafür zuständig, die Menschen von den Beatmungsmaschinen zu entwöhnen, die auch ohne leben könnten. Der Intensivpfleger weiß, wovon er spricht. Er hat in mehreren Beatmungs-WGs gearbeitet.
Und habe schon nach kürzester Zeit gesehen, dass da zwar wunderbar renovierte neue Räumlichkeiten vorhanden sind, aber in denen Menschen unaufhörlich gefoltert werden. In einer Situation, wo niemals eine Indikation für eine Beatmung überprüft wurde.
Mit seinen Erfahrungen geht Andreas Herzig deshalb immer wieder an die Öffentlichkeit. Er besucht Krankenkassenvertreter und legt sich mit dem zuständigen Fachverband an, dessen Leitlinien er scharf kritisiert, weil sie die momentane Situation erst möglich machen, wie er sagt. Beruflich kümmert er sich mittlerweile nicht mehr hauptsächlich um beatmete Patienten. Der Intensivpfleger arbeitet jetzt in einem Palliativnetzwerk, in dem er Sterbende so versorgen kann, wie er es für richtig hält. Und er berät Menschen, deren Angehörige künstlich beatmet werden müssen. Dabei versucht er, so oft es geht, zu verhindern, dass die Kranken länger als nötig an der Maschine hängen. Eine Mission, die mühsam ist und viel Zeit braucht.
Ich bin Experte in Donquichotterien. Soll ich eine Couchskulptur werden und das fröhliche Leben hier genießen, das gar nicht so fröhlich ist, wenn man mal hinter die Fassaden schaut?
Atmen ist Leben. Aber viele Unternehmen wollen genau daran verdienen. Und dafür zahlen Beatmungspatientinnen und Patienten immer wieder einen hohen Preis. Das war Geldmarktmeinung zum Thema das Geschäft mit der Luft.